Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Medien, die in ihr natürliches Habitat zurückkehren, das heißt mitten zwischen die Menschen. Das beobachtet Alexander von Streit in seinem Projekt Media Rewilding, ein Reportage-Newsletter, in dem es um Journalismus auf Bühnen, Festivals und an anderen öffentlichen Orten geht. Von Streit ist Herausgeber und ehemaliger Chefredakteur von Krautreporter sowie Mitgründer vom Medien-Think-Tank Voca. Wir kennen uns noch aus der Zeit beim Journalismus-Kurationsportal PIKT. Er hat also Erfahrung mit vielen verschiedenen Formen von Journalismus. In gewisser Weise ist dieser Podcast eine Fortsetzung der Folge aus dem letzten Monat. Dort hat Publix-Intendantin Maria Exner ja von ihrem Medienhaus in Berlin berichtet. Und Publix war auch eins der ersten Beispiele, das Alexander von Streit betrachtet hat. Aus seinen ersten Stichprobenbeobachtungen hat Alex vor kurzem einen ersten Bericht destilliert, in dem er Bilanz zieht. Ich finde, dass er bereits einige interessante Lektionen aus den Journalismus-Samenbomben gezogen hat, die er betrachtet hat. Unter anderem hat er eine neue Logik für den Journalismus vorgeschlagen, die nicht auf Reichweite, sondern auf Resonanz beruhen soll. Was er damit genau meint und wo seine bisherige Arbeit noch Lücken aufweist, darüber sprechen wir gleich im Interview. Und in der Medienkritik danach ein neues Online-Nachrichtenformat von Arte. Es heißt Warum? Mein Name ist auch Alex, Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Alex.
Hallo Alex.
Wir wollen über Media Rewilding sprechen und mich interessiert natürlich, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Was hat dich dazu inspiriert, dich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
In den vielen Jahren, in denen ich Krautreporter gegründet und betrieben habe, hat mich natürlich das Thema Journalismus und Publikum, Journalismus und Community sehr, sehr umgetrieben und hat auch meinen Blick darauf verändert, wie Journalismus eigentlich gedacht werden müsste. Und am Ende bin ich zu so einem Satz gelangt, den ich aber nie weiterverfolgt habe, nämlich vielleicht ist Journalismus am Ende nicht nur ein Gespräch, sondern vielleicht irgend sowas wie eine Kneipe oder ein Café. Und das fand ich immer ganz, ganz inspirierend für mich selber auch. Das war aber auch immer der Schlusspunkt meiner Überlegung, wenn ich darüber gesprochen habe. Und letztes Jahr habe ich diesen Schlusspunkt einfach als Anfangspunkt genommen und habe Media Rewilding gestartet, das nämlich genau diese Frage versucht zu beantworten.
Du schreibst in dem Intro zu deinem gerade erschienenen Report, als allererstes, eigentlich haben wir es ja hinbekommen. Also du schreibst, dass Journalismus im Digitalen ja sehr präsent ist. Dazu meine Rückfrage wäre, präsent ja, aber das Geschäftsmodell hat sich doch dadurch noch nicht so ganz erschlossen, oder?
Da bin ich gar nicht so sicher. Wir haben es ja schon geschafft, Journalismus als Geschäft in den digitalen Raum hinüberzuheben. Die Größe des Geschäfts ist vielleicht an vielen Stellen nicht so wie früher in den traditionellen analogen Kanälen. Aber wir sehen ja auf valide digitale Membership und eine Zeit lang auch auf anzeigenbasierte Modelle. Also da ist schon einiges passiert. Also ich glaube, dass wir es schon hinbekommen haben, Journalismus endlich in den digitalen Raum zu bekommen, hat aber auch sehr lange gedauert. Also im Prinzip 2 Jahrzehnte, in denen die Branche, viele Medienhäuser sehr, sehr schwerfällig sich in diese Richtung bewegt haben. Und inzwischen sind wir da, aber tatsächlich ist das noch nicht die Lösung für alles.
Du sagst, es fehlen die Orte. Also es gibt keine digitalen Orte und zum Teil halt auch keine analogen Orte. Warum sind Beziehung und Begegnung deiner Meinung nach so wichtig für Journalismus?
Also generell lebt ja Journalismus davon, dass das mit Informationen in Kontakt kommt und dass er diese Informationen mit Menschen oder mit einem Publikum wiederum in Kontakt bringt. Und insofern sprechen wir schon da sofort von Beziehungen. Und es ist nicht so, dass im digitalen Raum, dass wir da keine Orte gefunden haben. Ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, in den sozialen Medien, die ja tatsächlich die wichtigste Infrastruktur im digitalen Raum fast schon sind, da haben wir es geschafft, Ort zu bespielen und auch Communities zu bespielen und Communities zu erschaffen. Das Problem ist eben bloß, dass die Infrastruktur von sozialen Medien, wenn man sie überhaupt so nennen will, also von den großen Plattformen, nur den Betreibern dieser Plattform dient, aber nicht der Logik von Journalismus. Und deswegen werden wir als Journalistinnen mit unseren Inhalten dort gar nicht mehr so gut behandelt und so bevorzugt ausgespielt, wie das mal eine Zeit lang war. Und deswegen werden wir mit Journalismus auch immer unsichtbarer im digitalen Raum, weil wir in Konkurrenz treten mit vielen, vielen anderen aufmerksamkeitsorientierten Inhalten. Und je weniger wir sichtbar sind, desto stärker leidet darunter die Beziehung von Journalismus und Menschen, die ihn nutzen können oder mit ihm in Kontakt treten können. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie wir zusätzliche Orte schaffen, an denen das passieren kann.
Was ich interessant finde an dem Begriff Rewilding, das bedeutet ja Wiederauswilderung, du erklärst auch, wo der herkommt, ist, dass das ja so ein bisschen impliziert, dass es schon mal eine Wildheit gab früher, die man wieder herstellen muss. Wie sah die denn aus?
Ich würde es nicht Wildheit nennen, sondern Natürlichkeit vielleicht. Also wenn wir das auf Lokaljournalismus reduzieren wollen, mal, dann ist klassischer Lokaljournalismus, dass man vor Ort sich mit Dingen beschäftigt, mit Menschen spricht, nahbar ist, vielleicht auf dem Marktplatz steht, das ganz früher irgendwelche Marktschreier vielleicht sogar auf dem Marktplatz standen, bevor wir da von Journalismus sprechen. Aber dass dieses sich Bewegen von Journalistinnen im gesellschaftlichen Raum, dass es ein Normalzustand ist und auch die Sichtbarkeit und auch das Konsumieren von Journalismus im gesellschaftlichen Raum ein natürlicher Vorgang war, weil es einfach früher auch gar keine oder wenig andere Möglichkeiten gab, um an Informationen und eventuell auch Unterhaltung zu kommen. Also da saßen wir einfach sehr fett auf traditionellen Kanälen, die durch uns bespielt wurden. Das ist heute nicht mehr so. Und ich glaube, dass wir, wenn wir von dieser Auswilderung sprechen wollen, müssen wir uns das Bild vorstellen, dass wir uns so ein bisschen aus dem gesellschaftlichen Raum rausbewegt haben, auch physisch. Viele Lokalredaktionen sind an den Stadtrand gezogen, in praktische Bauten, sind nicht mehr personell unterwegs, auch weil sie das einfach von den Ressourcen gar nicht mehr schaffen, aber auch, weil digitaler Journalismus das gar nicht mehr an jeder Stelle benötigt vielleicht oder die Metriken des digitalen Journalismus einfach einen schnelleren Journalismus erfordern, dieses sich Bewegen im öffentlichen Raum gar nicht mehr fördert, würde ich mal sagen. Und wenn wir jetzt also von so einer Auswilderung sprechen, dann sehe ich das eher so, dass wir Journalistinnen und wir Journalismusorganisationen, dass wir wieder ein natürlicher Teil im Gesellschaftsbild werden. Und dafür müssen wir, wenn wir bei diesen Metaphern bleiben will, müssen wir so kleine Samenbomben, Journalismus-Samenbomben in die Gesellschaft wieder reinwerfen, damit an verschiedenen Ecken Sachen entstehen und wachsen und mittelfristig vielleicht eben diese Renaturierung wiederherstellen.
Bedeutet das auch, dass ein Verständnis dafür verloren gegangen ist, wie Journalismus funktioniert? Denn da habe ich fast den Eindruck, dass es heute transparenter als je zuvor, alleine durch zum Beispiel Presenter-Formate oder durch die Präsenz von JournalistInnen auf Social Media, habe ich den Eindruck, wenn man heute rausfinden will, wie Journalismus funktioniert, geht das heute viel leichter als früher, als zwar vielleicht die JournalistInnen selbst noch mehr mit den Menschen gesprochen haben, aber die Praxis der Medienerstellung noch viel intransparenter war.
Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Da sind wir wirklich viele Schritte weitergekommen. Das Problem ist aber, dass du, wie du ja sagtest, wenn ich herausfinden will und viele Menschen müssen gar nicht mehr herausfinden, wie Journalismus funktioniert, weil sie sich per se vielleicht gar nicht mehr so für, in Anführungszeichen, Journalismus interessieren, also für das Metier und für die Produktion, sondern sie interessieren sich für Inhalte. Und das ist gar nicht mehr alles Journalismus, was konsumiert werden muss. Also ich glaube, dass dieser Überbegriff in der gesellschaftlichen Bedeutung gerade nachlässt. Und das ist auch gar nicht so schlimm vielleicht, aber das, was inhaltlich eben gemacht wird, das muss weiter bestehen.
Du hast ja für dein Projekt bisher schon verschiedene Orte angeschaut. Ich zähle mal ein paar auf, die in dem Report auftauchen. Also da gibt es einmal Jive von der Firma Headliner. Das ist so Journalismus als Show aufbereitet. Korrektiv hat sowas ja auch schon mal gemacht mit so Theatervorstellungen. Dann Publix, ein Begegnungshaus in Berlin, wo verschiedene journalistische Institutionen aufeinander und auf das Publikum treffen sollen. Dann hat Korrektiv in Gelsenkirchen auch ein Café eröffnet, das Spotlight heißt, was also halb Café, halb Redaktion ist. Ergänzen könnte man vielleicht noch sowas, wo ich vor kurzem drüber geschrieben habe. Es gibt jetzt dieses Projekt Fun Facts, was so aus dem Kabarett kommt, was live auf der Bühne stattfindet und dann als Video auf YouTube landet. Was sind denn so Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die du bemerkt hast beim Anschauen dieser Case Studies?
Also die Gemeinsamkeit, die interessante Gemeinsamkeit ist eigentlich die, dass Menschen zusammenkommen und gleichzeitig sich mit einem Thema beschäftigen. Und das ist sehr interessant, weil das einen sehr emotionalen Bezug zu Inhalten auch ermöglichen kann oder auch zu den Marken und Menschen, die sie transportieren. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Das andere ist die Offenheit, dass man, wenn man will, Zugang zu Journalismus und auch ins Innere von Journalismus bekommt. Also dass Häuser, die sich mit Journalismus beschäftigen, traditionell wären das ja jetzt eher die Verlagshäuser oder die Medienbetriebe, TV-Anstalten und so weiter, dass die stärker begehbar werden und dass die Türen offen sind und man in das Innere reinkommt und dadurch Teil dieses ganzen Betriebs wird oder zumindest beobachtender Teil und dort drinnen Dinge erleben kann.
Das heißt aber, das, was da stattfindet, ist eigentlich gar nicht Selbstjournalismus in dem Sinne, oder? Es ist eigentlich so ein bisschen Marketing für Journalismus.
Es ist, glaube ich, beides. Und das sind auch mehrere Argumentationslinien, die man mit Media Rewilding verfolgen kann. Das eine ist natürlich Brand Marketing, also dass Menschen eine Marke oder Journalismuspersonen kennenlernen, näher kommen und dadurch wieder Vertrauen finden zu den Marken oder zu Journalismus an sich und dadurch nachhaltig in eine Beziehung treten, die eventuell auch eine geschäftliche Beziehung am Ende ist in Form von Mitgliedschaften oder anderen Erlösen. Und das andere ist aber, dass wir diese Veranstaltung oder auch ein Café, das gleichzeitig eine Lokalredaktion ist und dort Dinge veranstaltet, dass das gleichzeitig auch ein Distributionskanal und auch ein Format ist für Inhalte, für unsere Recherchen, mit dem wir uns bisher viel zu wenig beschäftigen. Dafür gibt es viele Gründe, aber ich glaube, dass das Bedürfnis nach diesen Formaten und nach diesen Möglichkeiten sehr stark wachsen wird.
Hast du denn den Eindruck, dass man damit auch Menschen erreicht, die sich nicht sowieso schon dafür interessieren?
Generell ja. Was ich bisher gesehen habe, also gerade so eine Journalismus-Bühnenshow, zieht natürlich erstmal ein interessiertes Publikum. Also Menschen, die sich vielleicht für Journalismus interessieren, so wie ich zum Beispiel, ich gehe da richtig gerne rein, aber das ist ja auch mein Beruf und meine Leidenschaft. Dann gibt es bestimmt Menschen, die nicht den Beruf haben, aber sich interessieren und offen sind für solche Dinge. Ich glaube aber am Ende ist es eben die Frage der Inhalte, die dort angeboten werden und auch der Formate, die dort angeboten werden, ob das angenommen wird. Und insofern sind diese Begegnungsformate, also örtliche Veranstaltungen, örtliche Begegnungen, sind eine Möglichkeit, tatsächlich auch Menschen anzusprechen, die jetzt keinen Bezug haben zu Journalismus, die sich auch für Journalismus an sich nicht interessieren, aber für die Inhalte, die dort sind. Und ich glaube, über Themen, aber auch über interessante Formate, du hast Fun Facts, kriegt man Menschen mit Informationen zusammen.
Aber ist das nicht auch so ein bisschen traurig, dass dadurch teilweise so ein bisschen der Eindruck entsteht, man muss den Journalismus den Leuten so unterjubeln, so wie, keine Ahnung, wenn man das Gemüse heimlich in einem Essen für das kleine Kind versteckt?
Ich finde nicht, dass man das verstecken muss. Man kann das ganz offen sagen, was das ist. Sollte man ja auch. Wir haben ja wirklich was zu bieten und das sind tolle Sachen zum Teil. Zum Beispiel hat die Süddeutsche Zeitung neulich 10 Jahre Panama Papers in einem großen Münchner Kino veranstaltet. Und die Veranstaltung war ausverkauft. Ich wollte mir noch eine Karte kaufen, habe sie nicht mehr bekommen. Also man sieht, da ist schon Interesse danach da. Und da stand ganz klar drüber, SZ Panama Papers. Und ja, hier ist Journalismus, der irgendwie gefeiert und präsentiert wird. Und es kommen trotzdem nicht alle, glaube ich, wegen, weil das die SZ ist, also die Süddeutsche Zeitung, die natürlich eine wichtige Zeitung ist in München und deutschlandweit, sondern es kommen bestimmt auch Menschen, die sich dafür interessieren, was die Panama Papers damals beinhaltet haben und wie die Recherche funktioniert hat. Ja, clandestin muss das überhaupt nicht laufen, aber an jedem Anknüpfungspunkt muss nicht Journalismus draufstehen.
Du führst das ja am Ende zusammen in so einer neuen These, dass du schreibst, es braucht eine andere Logik, die nicht Reichweite, sondern Beziehung in den Mittelpunkt stellt. Das nennst du Resonanzlogik. Was bedeutet das?
Ja, bisher haben wir gerne so gedacht, wenn wir Journalismus produziert haben oder strategisch geplant haben, dann haben wir eine Einheit, die Journalismus produziert. Es gibt ein Produkt, das ausgespielt wird, also Content in der Regel. Und damit versuchen wir, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und im besten Fall reicht das aus, um möglichst viel Geld damit zu verdienen, um wiederum das journalistische Produkt zu finanzieren. Das ist eine legitime Logik und die hat auch lange so funktioniert. Die darf man auch nicht vergessen, aber ich glaube, wir müssen eine andere Komponente mit einbauen und auch höher stellen als vieles andere. Das ist nämlich die Resonanz. Und diese wird bisher nicht immer mitgedacht in Strategien. Und das meint, dass wir bei jedem journalistischen Produkt, das wir machen und bei jedem journalistischen Kanal, den wir bedienen, dass wir stärker darüber nachdenken, welche Resonanz erzeugt dieses Format, das ich ausspiele oder das ich aufführe, wenn wir da in den physischen Raum gehen. Welche Resonanz erzeugt das bei den Menschen und welche Resonanz kommt bei uns als Medium dann wieder an, als Journalismus? Und am Ende steht dahinter der Gedanke, dass wir uns als ein Ökosystem vielleicht verstehen müssen, in dem sich Journalistinnen, Medienorganisationen und Menschen, die mit Informationen in Kontakt kommen wollen oder können, sich drin bewegen als ein System, das sich voneinander, miteinander bedingt. Und das ist die Neuerung, die wir in unsere Strategien einbringen müssen. Eventuell auch mit neuen Tools, ich nenne das Resonanzpläne, an sowas muss man einfach noch ein bisschen arbeiten.
Wie lässt sich Resonanz denn messen?
Soweit bin ich noch nicht, wie da die konkreten KPIs sein können. Aber natürlich ist die Frage, was kommt am Ende von einer Veranstaltung, was spielt sich wieder zurück ins journalistische Produkt? Das kann inhaltlich natürlich sein, das kann aber auch eine Loyalität gegenüber der Marke sein und wahrscheinlich am besten konkret messen lässt sich es am Ende dann doch wieder auch in Mitgliedschaften eventuell, aber auch in wiederkehrenden Besuchern. Also gerade wenn wir jetzt von Events sprechen, sollten wir nicht über experimentelle Einmalversuche, also die kann man auch machen, aber die bringen nicht nachhaltig was, sprechen, sondern über wiederkehrende Formate und Orte, die wir bespielen, sodass die Leute dauerhaft und immer wieder kommen können. Und ich glaube, eine wichtige Metrik dabei wird eben sein, kommen Menschen immer wieder zu uns an diese Orte oder zu diesen Events, die wir veranstalten.
Das heißt, so ließe sich Resonanz dann auch in Finanzierung wieder umwandeln.
Dafür gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Das Naheliegendste ist natürlich die Mitgliedschaft. Wir haben bisher mehrere Leute schon gesagt, die mit Veranstaltungen experimentiert haben, dass aus einer Veranstaltung heraus sich genau null Mitgliedschaften erzeugen lassen. Also QR-Codes, die man auslegt, Aufrufe und so weiter. Das ist alles, das bringt nichts. Aber wie immer ist es natürlich so, wenn man es schafft, wenn man das jetzt hier vom Vertriebslogiken sieht, wenn man einen Funnel gut befüllen kann und das sind wiederkehrende Besucher, dann werden sie vielleicht irgendwann Mitglieder oder sie kaufen irgendwann die zusätzlichen Produkte, die ein Verlag anbietet, vielleicht Magazine, oder sie kommen einfach auch nur regelmäßig in das digitale Angebot. Also auch dafür ist ja die analoge Begegnung ein Transmissionsriemen. Diese Vertrauensbildung, die dort geschaffen wird, bringt die Leute am Ende dazu, auch aktiv zu den Marken zu gehen, um sich zu informieren im digitalen Raum. Und das ist sehr wichtig, weil unsere Information und unsere Hauptkommunikation der nahen und auch späteren Zukunft wird ja sehr, sehr digital sein, ist es ja jetzt schon. Die Frage ist eben bloß, ob Menschen sich überhaupt die Mühe machen, noch zu Medienmarken, zu journalistischen Marken explizit zu gehen, oder ob sie einfach doch nur ein KI-betriebenes Angebot nutzen, also zum Beispiel einen Chatbot oder einen Assistenten, die sie später haben werden, um zu fragen, was sind denn die wichtigsten News heute, erzähl mir doch alles über und pipapo. Und vielleicht schaffen wir es ja durch diese Vertrauensbildung und diese Resonanz, die wir erzeugen, Menschen tatsächlich um diese schnellen Antworten herumzubringen, direkt zu uns als Journalismus, und dass sie dann mit journalistischen Marken und Produkten sprechen und nicht mehr mit Tech-Firmen, die ihnen ein Abstract ergeben.
Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass diese Resonanz ja dann nicht nur bei den KonsumentInnen entsteht, sondern auch vielleicht in den Redaktionen durch diesen Austausch. Hast du da was beobachten können, dass das was verändert?
Nicht in Bezug auf die Veranstaltungen, weil tatsächlich das Feld noch recht dünn besiedelt ist. Ansonsten ist es natürlich eher eine generelle Sache, und die habe ich natürlich bei Krautreporter in den letzten 12 Jahren stark beobachten können. Wenn man in eine enge Beziehung und in eine Beziehung geht, die Resonanz ermöglicht und erzeugt mit den Menschen, mit der Community, die das Medium trägt oder sich dafür interessiert, wenn man da diese enge Beziehung eingeht, dann erzeugt das eine Resonanz in den Journalismus herein. Und wenn das journalistische Produkt oder die Menschen, die es machen, bereit sind, diese Resonanz aufzunehmen, dann verbessert das den Journalismus tatsächlich stark. Und das gibt es ja in vielen Redaktionen schon und ist ja nicht eine Sache, die Krautreporter erfunden hat. Aber ich glaube, dass wir das noch sehr stark über den analogen Raum für die Zukunft erzeugen können.
Jetzt tritt dein Projekt in die Phase 2 ein. Was hast du da konkret vor? Was hoffst du noch zu finden?
Es ist so, dass ich in der ersten Phase, die ich mit einem Fellowship des Media Lab Bayern starten konnte, sonst hätte ich das vielleicht auch nie begonnen, weil es dann doch relativ zeitaufwendig ist, dann tatsächlich doch nur ein paar Spitzen tatsächlich beobachten konnte und ein erstes Gefühl für die gesamte Situation bekommen konnte. Und in der Phase 2 habe ich mir nun vorgenommen, sehr viel mehr zu kartografieren, was dort passiert, und auch strategische Konsequenzen daraus zu formulieren. Und Phase 2 habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr, 2026, und hoffe, dass ich am Ende dieser Phase sehr viel konkreter sagen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht und auch warum das so ist, und daraus Handlungsanweisungen formulieren kann für Menschen, die diesen Weg folgen wollen.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Einen Link zu Media Rewilding und dem Report findet ihr selbstverständlich in der Podcast-Beschreibung. Und übrigens, die Einreichungsphase für den Grimme Online Award ist gestartet. Bis zum 31. Juli könnt ihr noch besondere Online-Angebote für einen Preis vorschlagen. Websites, Apps, Podcasts, Social-Media-Angebote oder was immer ihr noch hervorheben wollt. Link ebenfalls in den Shownotes. Damit ist alles geklärt. Auf zur Medienkritik. Wenn ihr einer Kritikerin oder einem Kritiker mal einen richtigen Schreck einjagen wollt, macht es am besten so wie meine Redakteurin und schickt ihnen eine E-Mail mit der Betreffzeile "Warum?". Ich habe nochmal Glück gehabt. In der E-Mail steckte zum Glück kein Infragestellen meiner gesamten bisherigen Arbeit, sondern nur der Hinweis auf ein neues Online-Nachrichtenformat von Arte. Das heißt nämlich so.
Warum? Eure tägliche Dosis Wissen auf arte.tv.
Hi, ich bin Steffi, Journalistin bei Arte.
Ich bin Doro und wir bei Warum stellen jeden Tag eine wichtige Frage zum Weltgeschehen. Wie viel KI steckt bereits in der Filmbranche?
Warum sorgen Fastfood-Läden für Ärger? Wir erklären, ordnen ein, liefern Hintergrund und das in knapp 5 Minuten, 5-mal die Woche.
Warum? Eure tägliche Dosis Wissen. Online auf der Plattform arte.tv.
Es stimmt, man kann Warum auf arte.tv gucken. Aber machen wir uns nichts vor, es ist ein YouTube-Format. Dort läuft es auf dem recht neuen Kanal Arte Info. Ende April ist die Sendung gestartet. Das heißt, es gibt inzwischen schon über 40 Videos, von denen ich mir gut die Hälfte angesehen habe. Warum sind Nachrichten in der Ästhetik von YouTube-Video-Essays? Eigentlich kurze Erklärfilme, in denen eine Journalistin direkt in die Kamera spricht. Dazu werden Grafiken, leicht verfremdete Bilder und O-Töne eingespielt. In der Regel gibt es ein Musikbett. Und am Ende als Fazit eine Zusammenfassung.
Wir haben also verstanden, KI ist immer mehr in der Filmbranche im Einsatz. KI kann sogar schon ganze Filme produzieren. So kommen auch mehr Filmemacher dazu, einen Film zu machen. Selbst mit kleinem Budget. Aber dabei gehen halt auch richtig viele Arbeitsplätze verloren.
Alles sehr solide. Fakten so aufbereitet, wie es zum Medium und zur Zielgruppe passt. Manchmal wirkt der Frankreich-Bezug etwas befremdlich, aber das ist halt Arte. Daneben gegriffen haben die MacherInnen meiner Ansicht nach nur mit der Rahmung als einer Sendung die Fragen beantwortet. Angeblich geht es um
Fragen, die uns und vielleicht auch euch beschäftigen.
Aber das stimmt nicht. Es geht meistens um Themen, zu denen sich die Redaktion im Nachhinein Fragen ausgedacht hat. Das fängt schon bei der ersten Folge an. Was hat der Kampf der Indigenen Brasiliens mit uns zu tun? Das haben sich vermutlich wirklich erst sehr wenige Menschen aus sich heraus gefragt. Mein Highlight: Warum eröffnen französische Museen Filialen im Ausland? In der jungen, deutschsprachigen Zielgruppe des Formats lässt sich die Anzahl der Leute, die diese Frage umtreibt, vermutlich an zwei Händen abzählen. Oder meinetwegen an 40 bis 180 Paar Händen. So viele Abrufe haben nämlich die meisten der Warum-Videos auf YouTube. Dreistellige bis niedrige vierstellige Zahlen. Klar, das Format ist noch jung, aber die Korrelation ist schon deutlich sichtbar. Je nischiger das Thema und je weiter geografisch entfernt, desto weniger wird es gefunden. Gezielt eingeschaltet wird ein tägliches 5-Minuten-Format wahrscheinlich auch kaum. Algorithmen und Aufmerksamkeitsökonomie sind nicht unbedingt Freunde des Journalismus. Das hat ja auch Alexander von Streit gesagt. Dem kann man zu einem gewissen Grad mit Zuspitzung in Titeln und Thumbnails begegnen, wie es andere öffentlich-rechtliche Formate auch bereits machen. Einen Longtail gibt es bei zeitloseren Nischenthemen vielleicht auch noch. Aber Fragen, die sich kaum jemand stellt, sind einfach kein guter Hook, um Leute für Nachrichten zu interessieren. Die neueren Folgen haben das Titelformat bereits leicht angepasst. Was hingegen immer geht, Service-Themen, die nah am Konsumenten sind. Warum ist die WM für Fans so teuer? Bäm, 300.000 Aufrufe. Hier sind zwei Fragen, die ich mir stelle. Erstens, warum denken öffentlich-rechtliche Redaktionen immer wieder, dass sie das Rad neu erfinden können? Und zweitens, wem gehört die Jeansjacke über dem Stuhl, der immer rechts hinter den Moderatorinnen zu sehen ist? Links zu Warum gibt's in unseren Shownotes. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt, erzählt einem Freund oder einer Freundin von dieser Folge oder wildert sie aus und veranstaltet eine Hörparty. Und wenn ihr das nicht schon getan habt, abonniert den Podcast. Wir haben jeden Monat neue interessante Themen, Gäste und Kritiken. Die nächste Folge von Läuft kommt dann in einem Monat. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2026. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit, Michael Ridder und Dimut Röther.